Es stehen rumpelige Monate an der Börse bevor. Das sagt Harald Preisler, Kapitalmarktstratege bei Bandleon. Aber auch die nächsten Jahre werden für Anleger nicht einfach. Warum die guten Jahre an der Börse vorbei sind, das erfahrt ihr in meinem Interview mit Harald Preisler. Und damit willkommen bei Renewe Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Preisler, schön, dass Sie Zeit haben.
Guten Morgen, hallo Herr Schönmann-Fink.
Aus China kamen zuletzt viele schlechte Nachrichten. Wie ernst ist die Lage?
Ja, durchaus ernst. China war ja ein großer Hoffnungsträger im laufenden Jahr. Also die Rolle des Zugpferdes wurde der chinesischen Wirtschaft zugesprochen. Und wir stellen jetzt fest, dass dieses Pferd ein ziemlich lahmer Gaul geworden ist. Das hat mehrere Gründe, zyklische und strukturelle, die miteinander zusammenhängen. Bei den zyklischen Gründen müssen wir konstatieren, dass die chinesische Wirtschaft durch die Lockdown-Periode natürlich sehr stark geschwächt wurde und weit weniger von politischer Seite alimentiert wurde, als das zum Beispiel in den westlichen Ländern der Fall war. Und das führt dazu, dass die Aufholbewegung mit dem Ende des Lockdowns, also Ende letzten Jahres, natürlich auch entsprechend schwächer ausgefallen ist. Was ein bisschen überraschend ist, ist, dass das jetzt schon im Sommer vorbeigegangen ist. Da hätte man ja doch gehofft und erwartet, dass das ein bisschen länger trägt. Das ist der eine Grund, ein zyklischer, der die Schwäche Chinas erklärt. Der andere ist struktureller Natur und hat sehr viel mit dem Bau- und Immobiliensektor zu tun, der ja in den letzten Jahren immer wieder als Gaspedal benutzt wurde für die Konjunktursteuerung seitens der Regierung. Immer wenn ein bisschen Schwung gebraucht wurde, dann wurde das Gaspedal ein bisschen kräftiger durchgedrückt. Und dann wurden Flughäfen gebaut, Bahnlinien, Kraftwerke und so weiter. Und die berühmt-berüchtigten Geisterstädte. Und das hat zu enormen Überkapazitäten geführt und eine ziemliche Blase entstehen lassen. Und gegen diese Blase ist die Regierung jetzt seit mehreren Jahren am Kämpfen. Und durch alle möglichen regulatorischen Maßnahmen, um den Kauf von Immobilien zu erschweren, um das Ausweisen von neuem Land, Bauland zu erschweren. Und das trägt, wenn man so will, Früchte. Die Bauwirtschaft ist fast zum Stillstand gekommen. Das hat aber dazu geführt, dass einige wichtige Player im Markt, die berühmten beiden, China Evergrande und Country Garden, in Schieflage geraten sind. Das sind Immobilienentwickler, Immobiliengesellschaften, die sehr stark gehebelt im Markt unterwegs sind und denen die Nachfrage wegbricht. Sie sind nicht mehr in der Lage, ausstehende Anleihenzinsen zu bezahlen, beziehungsweise können Anleihen nicht verlängern, kriegen keinen Kredit mehr. Und das wirkt sich natürlich auf die vorgelagerten Stufen aus, also auf die physische Bauwirtschaft. Es kommt zu Entlassungen und das sind Themen, die in China in dieser Form neu sind. Die sorgen für Verunsicherung. Die Leute sparen lieber als zu konsumieren und das merken wir in den schwachen Wirtschaftszahlen.
Sie sprachen es an, China galt als Hoffnungsträger und diese Hoffnung hat sich jetzt nicht erfüllt. Heißt das, dass China die gesamte Weltwirtschaft nach unten zieht?
Ja, die Zeiten, in denen es egal war, ob in China ein Sack Reis umfällt, die sind lange vorbei. China ist die zweitwichtigste Volkswirtschaft auf diesem Planeten und der wichtigste Handelspartner zum Beispiel Deutschlands. Der bilaterale Handel liegt bei ungefähr 300 Milliarden Euro aus deutscher Sicht. Das ist gewaltig und führt dazu, dass China auf Platz 1 steht, vor den USA, vor den Niederlanden und vor Frankreich. Also China ist natürlich ein bedeutender Faktor. Und wenn China wirklich stürzen würde, dann würde uns das mächtige Probleme bereiten, also noch größere als die, die wir ohnehin schon haben. Dass die schwache Nachfrage aus China uns jetzt schon Ärger bereitet. Das haben wir zuletzt auch an einer ganzen Reihe schwacher Wirtschaftsdaten für Deutschland gesehen. Die Auftragseingänge, die enorm eingebrochen sind zuletzt. Wir haben es an den Stimmungsindikatoren gesehen, IFO-Geschäftsklima, Einkaufsmanager-Umfragen. Überall zieht sich das durch, die Bremsspuren, die aus China kommen. Und das wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter belasten. Nur müssen wir eins natürlich auch beobachten, dass die chinesische Regierung ist ja nicht blind und sieht den Ernst der Lage und ergreift Gegenmaßnahmen, das seit wenigen Wochen, aber mit zunehmender Frequenz. Wir sehen also immer häufiger, dass die Kreditvergabestandards gelockert werden, dass es wieder erleichtert wird, in Immobilien zu investieren. Gerade letzte Woche gab es da diverse Maßnahmen in diese Richtung. Das trägt auch schon Früchte. Deswegen würde ich den China-Faktor auch nicht überbewerten. Also China wankt, wird aber nicht umfallen. Das heißt, das sehr ambitionierte Wachstumsziel von 5% wird die chinesische Regierung in diesem Jahr sicherlich nicht erreichen. Aber die chinesische Wirtschaft wird auch nicht in eine Rezession stürzen. Also 3-4% Wachstum, was ja immer noch enorm ist, nicht für chinesische Verhältnisse, aber für westliche Verhältnisse, wird China sicherlich zu Wege bringen. Und deswegen würde ich das auch nicht zu sehr in den Vordergrund rücken.
Sie sehen jetzt die chinesische Politik als Hoffnungsfaktor, aber ist Peking nicht eher ein Risikofaktor, weil jetzt mehr ideologische Gründe im Vordergrund stehen und nicht mehr dieser pragmatische Ansatz der letzten Jahre?
Da haben Sie natürlich recht. Das ist in der langen Frist sicherlich ein großes Problem. Ja, also wir haben diverse Beispiele dafür. Zum Beispiel im Juni wurde die Statistik veröffentlicht zur Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit, die mit 21,3% damals an neuen Rekordwert erreicht hat. Das hat auch in China für großes Aufsehen gesorgt und hatte die Folge, dass die chinesische Regierung kurzerhand die Veröffentlichung dieser Statistik eingestellt hat. Andere Beispiele sind, dass über Nacht Geschäftsmodelle verboten werden, Geschäftsleute werden verschleppt und tauchen Monate später erst wieder auf. Also das ist durchaus richtig. Strukturell befindet sich China auf einem absteigenden Ast. Das hat auch mit der Demografie zu tun, mit der fortgeschrittenen Urbanisierung. All das sind Faktoren, die dazu führen, dass auf längere Sicht der chinesische Wachstumstrend nach unten gerichtet sein wird. Aber es bleibt ein Wachstumstrend. Das ist das Entscheidende. Und die Faktoren, die ich jetzt genannt habe, die beziehen sich auf die Entwicklung der nächsten Monate. Sind also zyklischer Natur. Die werden dazu beitragen, dass die chinesische Wirtschaft wächst und einen gewissen Wachstumskurs beibehalten kann. Aber das hat nichts zu tun mit den längerfristigen Problemen, die Sie jetzt hier angeschnitten haben. Die bleiben natürlich und machen es auch für ausländische, sowohl Investoren am Kapitalmarkt als auch klassische Investoren in Geschäftsmodellen sehr schwierig, in China zu investieren.
Was heißt das denn für mich als Anleger? China ist ja sehr stark gewichtet in allen möglichen Schwellenländerindizes.
Das ist ein großes Problem. Das chinesische Gewicht überragt. Also wenn Sie jetzt einen ETF kaufen oder einen MSCI World bzw. MSCI Schwellenländerindex kaufen, dann haben Sie einen sehr, sehr hohen China-Anteil. Das heißt, da lohnt es sich schon, eine Variante zu nehmen, wenn Sie da investieren wollen, was ich grundsätzlich auch auf längere Sicht für sehr interessant halte. Eine Variante ex-China, ohne China, und dann lieber ein kleines China-Gewicht und dort vor allen Dingen eher den Tech-Sektor mit hinzuzukaufen. Das ist eine Strategie, die sich wahrscheinlich auf längere Sicht auszahlt, die sich empfiehlt. Aber den breiten Markt in China in der hohen Gewichtung, wie er in den gängigen Indizes vertreten ist, halte ich für gefährlich.
Was wird neben China die Entwicklung an den Börsen in den nächsten Monaten bestimmen? Die Zinsen, die Rezessionsangst in den USA?
Also der wichtigste Faktor sind ganz sicher die Zinsen. Das muss man sagen. Die Zinsen sind so stark gestiegen, in den letzten 40 Jahren nicht mehr. Und das hat eine enorme Bremskraft, die damit verbunden ist. Und der Punkt ist, dass die Zinsen fressen sich ganz langsam wie so ein Geschwür durch eine Volkswirtschaft. Und das wird dann oft ignoriert oder kleingeredet, weil man es erstmal nicht merkt. Erst dann, wenn lebenswichtige Organe befallen sind, also zum Beispiel der Arbeitsmarkt, erst dann ist der Aufschrei groß und man merkt als Zentralbank zum Beispiel, was man da angerichtet hat und dass man es wieder mal zu weit getrieben hat. Und das wird uns wahrscheinlich auch diesmal blühen. Wir sehen an vielen Stellen, an vielen einzelnen Stellen schon ernsthafte Gefahrenpunkte, sowohl in der Eurozone, am Immobilienmarkt zum Beispiel, als auch in den USA. Mit Rekordstornierungen, also die Bauwirtschaft stagniert, beziehungsweise befindet sich mittlerweile ja sozusagen im Stillstand, muss man sagen. Wir sehen in den USA darüber hinaus explodierende Kreditkartenschulden. Wir sehen wachsende Zahl von Firmenpleiten. All das sind Vorboten für großen Ungemach, der in den nächsten Monaten kommt. Damit wird schon lange gerechnet. Weil nichts passiert ist, hat man sich mittlerweile darauf eingeschossen an den Märkten, dass man sagt, die US-Wirtschaft wird eine weiche Landung hinbekommen oder auch gar keine Landung. Wir sind da deutlich skeptischer und befürchten, dass der große Aufprall in den nächsten Monaten über den Winter hinweg noch bevorsteht. Dann werden wir sehen, dass die Unternehmensinvestitionen deutlich zurückgefahren werden. Das schwappt dann auf den Arbeitsmarkt und von dort hin zu den Konsumenten. Die halten sich momentan noch mit den üppig gefüllten Sparkonten aus der Corona-Zeit über Wasser. Aber da merken wir eben auch schon anhand der Daten, dass das sehr stark nachlässt. Das heißt also, die Widerstandskraft in den USA, die schwindet. Und in Europa haben wir eh kaum Widerstandskraft. Wir hängen jetzt voll am Tropf der US-Konjunktur. Und wenn die jetzt tatsächlich dann fällt in den nächsten Monaten, dann wird auch bei uns das Rezessionsrisiko überhand nehmen.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass es in den USA massive Investitionen von Seiten des Staates gibt. Das überdeckt womöglich so ein bisschen den wahren Zustand der Wirtschaft.
Genau, Sie haben im Prinzip die zwei Faktoren, die momentan miteinander ringen. Auf der einen Seite dieses Geschwür, das ich eben skizziert habe, das sich durch die Volkswirtschaft frisst. Auf der anderen Seite sorgt die US-Regierung mit dem Inflation Reduction Act zum Beispiel für regelrechte Adrenalinstöße, vor allen Dingen bei großen Unternehmen. Und das ist im Moment ein heftiges Ringen. Aber die Effekte von der Seite dieses Inflation Reduction Acts, die lassen bereits nach. Und die Effekte, die durch dieses Geschwür der steigenden Zinsen verursacht werden, die nehmen an Kraft noch weiter zu, sodass es im Prinzip nur eine Frage der Zeit ist, bis der Riese fällt.
Heißt das, dass die Notenbanken jetzt mit Zinssenkungen beginnen sollten?
Ja, sie weigern sich, dieses Wort überhaupt nur in den Mund zu nehmen. Also die Notenbanken legen großen Wert darauf, hier jetzt nicht vorschnell Zinssenkungsspekulationen aufkommen zu lassen. Das heißt, man beschäftigt sich bzw. die Medien, die Öffentlichkeit eher mit der Frage, ob jetzt doch noch ein Schritt kommt und danach dann ein langes Plateau. Das ist momentan die Kommunikationsschnur der großen Notenbanken. Das ist ja auch nachvollziehbar, sonst könnte man sich das Ganze ja sparen. Die Märkte blicken allerdings schon ein bisschen weiter in die Zukunft und sehen die Frühindikatoren, die Einkaufsmanagerindikatoren, die Stimmungsindikatoren, die allenthalben schon ziemlich stark auf Tauchstation gegangen sind und werden weitere Zinssenkungen einpreisen. Das heißt, was wir erwarten, geht über das, was an den Märkten eingepreist ist, hinaus. Wir gehen davon aus, dass Anfang nächsten Jahres die Notenbanken umschwenken werden. Dann haben wir Inflationsraten, die in Richtung 2% gesunken sein werden. Das wird durch die Basiseffekte vor allen Dingen in den nächsten Monaten sehr stark passieren. Und gleichzeitig haben wir enorm gestiegene Rezessionsrisiken. Dann bleibt den Notenbanken gar nichts anderes übrig, als gegenzusteuern und die Zinsen wieder zu senken.
Heißt das, dass es an den Märkten nicht rumpeln wird, wenn die Rezession kommt, weil man da schon durchsieht?
Es wird kräftig rumpeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Rezessionen sind nie gut. Und ich meine, ein guter Maßstab für das, was uns bevorsteht, sind die Gewinnschätzungen, die in den USA fürs nächste Jahr schon wieder nach oben wandern. Also man geht davon aus, dass die Unternehmensgewinne 5, 6, 7% steigen in der Breite. Und wahrscheinlich wird genau das Gegenteil passieren. Wir werden einen erneuten Rückgang der Unternehmensgewinne sehen, sowohl real, was das Umsatzwachstum betrifft, als auch durch die weniger ausgeprägte Inflation. Also beide Faktoren zusammen sprechen dafür, dass das Gewinnwachstum deutlich unter Druck kommt. Das ist momentan überhaupt nicht eingepreist. Und wenn das eingepreist wird, dann werden wir aufgrund auch der extrem hohen Bewertungen, die wir momentan haben, bleibt nichts anderes übrig als eine große Korrektur. Und die erwarten wir über die Wintermonate.
Ich habe so nachgefragt, weil die Märkte auf der einen Seite Zinssenkungen auf dem Schirm haben, wie Sie gesagt haben. Da ist ein Rezessionsszenario also eingepreist. Auf der anderen Seite sagen Sie, dass es nochmal kräftig nach unten gehen könnte. Das scheint jetzt erstmal nicht zusammenzupassen.
Die Anleihenmärkte und die Aktienmärkte, das sind eben zwei unterschiedliche Märkte. An den Anleihenmärkten sehen wir das, dass das Rezessionsrisiko wahrgenommen wird und eingepreist wird. Den Aktienmärkten ist das bis zuletzt vollkommen egal gewesen. Wenn man sich die realen Wirtschaftsdaten in den USA angesehen hat, dann gab es dafür auch keinen großen Grund. Man immerhin der Arbeitsmarkt als das wichtigste Organ ist ja noch robust. Aber wenn man sich den Trend anschaut, dann sieht man, es geht abwärts, auch im Arbeitsmarkt. Und ich vermute mal sehr stark, dass spätestens, wenn wir dort schlechte Nachrichten sehen, es zu Entlassungen auf breiter Front kommt, dann ist dieser Optimismus an den Aktienmärkten auch schnell verflogen.
Glauben Sie wirklich, dass es wieder zu Entlassungen auf breiter Front kommen könnte? Wir haben doch die ganze Diskussion um Fachkräftemangel und so weiter. Und von daher kann es doch sein, dass die Unternehmen an ihren Leuten festhalten, aus Angst, später keine mehr zu kriegen. Dass es also eine etwas andere Rezession sein wird.
Das machen sie die ganze Zeit schon. Denn die Unternehmen haben ja seit fast einem Jahr stagnierende oder gar keine Auftragseingänge mehr, beziehungsweise kein Auftragseingangswachstum mehr, so muss man es genauer sagen. Das heißt, dieses Horten von Arbeitskräften ist ein Phänomen, das wir in Deutschland, in Europa, in den USA jetzt schon über ein Jahr beobachten. Das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, geht aber nur so lange, wie ich in der Lage bin, das wirtschaftlich auszuhalten. Und wenn jetzt die Perspektiven sich noch weiter verschlechtern, dann kann es eben auch sehr schnell sein, dass die Unternehmen sehr stark, vielleicht auch sogar überreagieren, weil sie dann aus der Not heraus ihre Bilanzen aufbessern müssen. Und dann ist der Faktor Arbeit derjenige, der als erstes geopfert wird. Und das wird, wie gesagt, wahrscheinlich im Winterhalbjahr passieren.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was mich als Anleger kurzfristig erwartet, nämlich ein paar unruhige Börsenmonate, wie Sie gesagt haben. Aber was kommt denn mittelfristig auf mich zu? Wir haben ja auch wenn das Wort inzwischen überstrapaziert ist, an den Finanzmärkten eine Zeitenwende. Viele kennen ja gar nicht mehr eine Finanzwelt mit nennenswerten Zinsen und Inflation.
Das ist richtig. Die Zeitenwende, die Sie eben beschreiben, die wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Da bin ich mir sehr sicher. Die Inflation, sie geht zwar jetzt zurück, aber sie wird dauerhaft höher bleiben als in der Vergangenheit. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das hat mit der Demografie zu tun. Da hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist das Phänomen der Deglobalisierung. Es hat was mit der Energiepreisentwicklung zu tun. Also ganz viele Faktoren, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass die Inflation gedrückt wurde, haben sich in ihrer Wirkung jetzt ins Gegenteil verkehrt und werden jetzt dafür sorgen, dass wir eher höhere Inflationsraten sehen. Keine Monster-Inflationsraten wie im letzten Jahr 10% oder sowas. Nein, aber im Schnitt 3% können wir uns sehr gut vorstellen in Europa. Und das klingt jetzt noch nicht viel, aber es ist eine Verdopplung gegenüber dem, was wir in den ersten 20 Jahren der Eurozeit beobachten konnten. Und das hat natürlich ernste Konsequenzen, denn die Zinsen werden deswegen auch strukturell höher bleiben, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter steigen. Also auf längere Sicht werden wir uns an höhere Zinsen gewöhnen müssen. Und das wiederum bedeutet, dass den Aktienmärkten von der Seite eine gewisse Konkurrenz erwächst. Die Anleger müssen sich nicht mehr nur auf China beschränken. There is no alternatives, wie es jetzt ja lang hieß, was ja konkret bedeutete Aktien, Aktien, Aktien. Das war die Folge Nummer 1 und die Folge Nummer 2 war buy the dip. Das waren die beiden wichtigsten Aspekte, die bei der Geldanlage die letzten 10-12 Jahre gegolten haben. Und das wird in Zukunft so eben nicht mehr sein. Wir haben eine stärkere Konkurrenz zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft um die knappe Liquidität. Innerhalb der Finanzmärkte das Ringen zwischen Anleihen, Rohstoffen und Aktien. Und wir haben, was für die Aktienmärkte jetzt noch erschwerend hinzukommt, gerade an der Leitbörse USA, extrem hohe Bewertungen. Und das ist eine Ausgangsbasis, die für die nächsten 10 Jahre nicht wirklich günstig ist. Also wir haben hohe Bewertungen, wir haben Druck auf die Gewinnmargen wegen steigender Kosten. Arbeitskosten steigen tendenziell, Zinskosten steigen, die Rohstoffkosten steigen. All das lastet auf den Gewinnmargen. Das heißt, die Aktienmärkte werden von mindestens 2 Seiten unter Druck geraten. Und das bedeutet, dass wir uns auf deutlich niedrigere nominale Erträge an den Aktienmärkten einstellen müssen. Das gilt vor allem und zuvorderst für die US-Märkte, aber natürlich auch in der Folge für die europäischen Märkte. Dort ist der Korrekturbedarf wegen der tieferen Bewertungen nicht ganz so groß. Aber ich kann mir also weder für die USA noch für Europa vorstellen, dass wir an die langfristigen Durchschnittswerte von 7%, die ja hier immer kursieren als Maß für den Aktiengewinn, den Aktienertrag, die werden wir in den nächsten 10 Jahren sehr wahrscheinlich nicht erreichen, sondern wir werden da deutlich kleinere Brötchen backen müssen. Und was konkret heißt, dass wir für die US-Wirtschaft bzw. für US-Märkte etwa 3-4% Performance uns vorstellen können, in Europa ein bisschen mehr, 5%. Aber damit befinden wir uns auf Augenhöhe mit dem, was Sie an den Anleihenmärkten momentan auch verdienen können. Und wenn Sie europäische Unternehmensanleihen sich anschauen, da sind Sie bei etwa 4% Rendite. Da merkt man eben schon, dass die Anleger wieder die Auswahl haben. Das ist dann perspektivisch ungefähr ähnlich wie das, was wir für die Aktienmärkte erwarten. Und wenn Sie am Anleihenmarkt so ein bisschen tiefer bohren und sich sozusagen beim gleichen Schuldenrisiko mehr Rendite einkaufen wollen, dann ist auch das möglich. Wenn Sie Nachrangeanleihen, das ist eine Nische, die anschauen, die in den letzten ein, zwei Jahren wiederentdeckt wird, dort sind sie bei sehr, sehr guten Schuldnern mit Renditen von 7% und mehr unterwegs. Gerade letzte Woche VW mit 7,5%. Das sind sehr attraktive Renditen, die auch in realer Rechnung sehr attraktiv sind und die neue Alternativen sind für die Anleger.
Was meinen Sie damit, dass Buy the Dip nicht mehr gilt? Das würde ja heißen, dass wir mittelfristig eher so eine Seitwärtsbewegung haben.
Ist durchaus richtig. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der die Aktienmärkte, vor allen Dingen die Finanzmärkte insgesamt, mit einer unglaublichen Liquiditätsschwemme konfrontiert waren. Es gab Liquidität im Überfluss und das hat dazu geführt, dass Momentumstrategien sehr gut funktioniert haben. Und der berühmte Momentumfaktor war der alles Dominierende an den Märkten. Und richtigerweise, wenn irgendwo eine kleine Kurskorrektur kam, 3, 4, 5%, dann mussten sie sofort entweder einsteigen oder nachkaufen. Das war genau die richtige Strategie. Wenn Sie aber jetzt mit Blick nach vorne sich den deutlich flacheren, eben skizzierten Performance-Trend anschauen, dann in Verbindung mit dem gestiegenen Zinsniveau und das zusammenbringen mit der Konsequenz, die das Ganze auf die Volatilität hat. Denn die Volatilität an den Aktienmärkten, die hängt sehr, sehr stark von der Zinsentwicklung ab, mit einer großen Verzögerung. Dann müssen wir uns auf deutlich höhere Volatilitäten an den Aktienmärkten einstellen. Also ich spreche hier von den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das bedeutet, dass wenn Sie immer wieder bei kleinen Korrekturen nachkaufen, dann halt häufiger in große Korrekturen hineingeraten. Das ist deswegen ist dieses Buy the Dip-Mantra in der Zukunft sehr gefährlich. Und ich plädiere da eher für einen antizyklischen Ansatz. Das heißt, dass man eher die größeren Schwünge versucht zu antizipieren, die sich an den Konjunkturzyklen anlehnen. Also wenn die Konjunktur sich abschwächt, wie gegenwärtig, dann würde ich die Füße eher stillhalten. Dann muss man sich defensiv ausrichten oder aus Aktien verabschieden, Aktienexposure abbauen. Wenn sich die Konjunkturlage wieder verbessert, dann wird das Aktienexposure wieder erhöht. Das ist für mich die deutlich vielversprechendere Anlagekonzeption als das, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren hatten. Wie gesagt, da ist eine ganze Anlegergeneration, hat ihr Geschäft gelernt, wenn man so will, in einer Phase des Liquiditätsüberflusses. Und die wird sich nicht fortsetzen, im Gegenteil.
Das heißt, ich muss mich deutlich mehr um mein Portfolio kümmern und eher einen aktiven Stil pflegen, statt einem passiven, wie das ja in den letzten Jahren ging.
Genau, die Flut hebt nicht mehr alle Boote. Das war das, was in den letzten Jahren gegolten hat. Mit Blick nach vorne wird es deutlich aufwendiger für den Anleger, auch für uns als Asset Manager natürlich deutlich anstrengender. Man muss sehr viel genauer wieder Unternehmensbilanzen sich anschauen. Man muss zum Beispiel die Zinssensitivität der Unternehmen im Auge behalten. Wer ist hoch verschuldet? Wer wird möglicherweise Probleme kriegen, seine Zinsen zu bezahlen in Zukunft? Das sind Themen und Fragestellungen, die haben in den letzten 10 Jahren so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Und das wird auch in den nächsten 1 bis 2 Jahren noch nicht so wichtig sein, weil sich ja viele Unternehmen langfristig die Kreditkonditionen aus der Tiefzinsphase gesichert haben. Aber ab 2024, 2025 geht es dann los, die große Refinanzierungswelle. Dann kommen die Anschlusskreditverträge und die sind dann mit doppelt und dreimal so hohen Zinsen wahrscheinlich versehen, wie das, was ausläuft. Und das ist eine große Gefahr. Da sind die schlechten Schuldner, die High-Yield-Emittenten ganz besonders betroffen und natürlich auch auf der Aktienseite. Und das ist ein Punkt, der jetzt neu gelernt werden muss, auf den man sich einstellen muss, dass man diese Anfälligkeit, die Vulnerabilität der Unternehmen gegenüber der neuen Zinslandschaft ins Auge fassen muss.
Heißt all das, was Sie jetzt gesagt haben, dass die guten Jahre an der Börse vorbei sind?
Also definitiv. Also die besondere Phase, die wir hatten in den Nullerjahren, jetzt in den Zehnerjahren bis 2021, die extrem expansive Geldpolitik hat hier sehr viel dazu beigetragen, dass die Aktienperformance so herausragend gut gewesen ist. Wir hatten ein Umfeld mit ordentlichem Wachstum, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir hatten eher Deflationsangst, deswegen war ja die Geldpolitik auch so überaus expansiv, hat sich damit vollkommen verausgabt. Und diese Sonderzeit, die ist vorbei und ein neues Zeitalter sehe ich nicht vor der Tür. Das heißt, dass eine Möglichkeit wäre, dass wir jetzt einen riesigen Produktivitätsschub erleben, der vom Himmel fällt. Da denken natürlich jetzt viele an KI. Aber das ist für mich ein Hype, der in der Form auch leider übertrieben ist, denn KI ist ja nicht wirklich neu. Also für viele Anleger ist das ja mit ChatGPT wie Manna vom Himmel gefallen Ende letzten Jahres und diesen Frühjahr. Aber das ist natürlich in vielen Unternehmen schon sehr lange gängige Praxis, sich mit diesem Thema zu befassen und mit Lösungen. Und wenn wir uns anschauen, wie gering der Produktivitätsimpuls durch die Digitalisierung gewesen ist. Das ist ja ganz erstaunlich. Das hat fast nichts in den Wirtschaftsstatistiken an Spuren hinterlassen. Dann wird es mit KI nicht anders sein. Und es wird allenfalls verhindern, dass wir noch stärker im Produktivitätswachstum nach unten durchgereicht werden. Also nochmal kurz zusammengefasst, diese besonders guten Zeiten sind vorbei, werden sich so nicht wiederholen. Wir werden kleinere Brötchen backen müssen.
Herr Preisler, vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Schönmann-Fink.
Mehr Informationen zu Börse und Wirtschaft bekommt ihr einmal die Woche in meinem kostenlosen Newsletter. Den Link für die Anmeldung findet ihr in der Description. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Experteninterview mehr zu verpassen.